Jetzt hat Friedrich Merz gesagt, wir brauchen hier ein Pakt gegen illegale Migration. Dem Kanzler das angeboten. In den 90er Jahren hatten wir mal so einen Fall, dass die Zahlen auch sehr hoch waren und dass man dann parteiübergreifend zusammengearbeitet hat. Ist das der richtige Weg jetzt?
Ich stehe schon dafür ein, auch als Person, auch als Christ, dass Menschen, die hier sind, anständig behandelt werden. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir in Deutschland klar auch im Grundgesetz geregelt haben, dass Menschen, die so verfolgt werden, dass sie Angst um ihr Leben haben müssen, hier aufgenommen werden, auch jede Chance kriegen, sich hier zu integrieren, auch mit ihren Familien, mit ihren Kindern. Da müssen wir auf der anderen Seite natürlich auch sagen, wer zu uns kommt, sicherlich auch aus Gründen, dass er in einem armen Land lebt, wo er schlechte Perspektiven hat, aber das ist nicht das deutsche Asylrecht.
Nach meiner Überzeugung müssen wir die Anzahl der Faktoren, die Menschen auf der Welt dazu bringen, nach Deutschland zu kommen, unbedingt reduzieren. Die dürfen sich gar nicht erst auf den Weg machen in so großer Zahl.
Einfach mal machen. Der Podcast mit Carsten Linnemann.
Hallo zusammen. Folge 8. Einfach mal machen. Der Podcast. Heute geht's wieder richtig zur Sache. Ich freue mich, dass der jüngste Landrat Deutschlands da ist. Er kommt aus Niedersachsen und heißt Marco Prietz. Schön, dass du da bist.
Hallo Carsten.
Und Karl-Josef Laumann, er sitzt im Präsidium der CDU Deutschlands und ist Minister für Arbeit und Gesundheit in Nordrhein-Westfalen. Ein Urgestein der Union, Sie kennen ihn alle. Herzlich willkommen, Karl-Josef Laumann.
Ja, hallo.
Marco Prietz, der jüngste Landrat Deutschlands von der CDU. Wann bist du Landrat geworden?
Vor knapp 2 Jahren, im Herbst 21.
Darf man das fragen, wie alt du da warst?
33.
33, ja. War das immer dein Ziel?
Nein, das sind Dinge, die ergeben sich, sowas kann man nicht planen. Aber jetzt, wo ich es bin, macht das große Freude.
Sehr gut. Einfach mal machen heißt dieser Podcast. Kann man das als Landrat oder ist man an Regelungen so gebunden, dass man gar nicht machen kann?
Also an vielen Stellen würde ich gerne mehr so handeln können, wie ich es gerne wollte. Wir sind natürlich als Landkreise stark an das gebunden, was uns die Gesetze und Verordnungen des Landes, des Bundes vorgeben. Aber trotzdem haben wir auch Gestaltungsspielräume und die zu erkennen und zu nutzen, das ist auch die Aufgabe eines Landrats.
Ja. Karl-Josef Laumann, mich sprechen viele Bürgerinnen und Bürger an und sagen immer, der Karl-Josef Laumann, der ist so, wie er ist und er sagt immer das, was er denkt. Solche Politiker sind rar gesät. Warum gibt es solche Politiker nicht mehr, die das sagen, was sie denken, sondern es ist alles ein bisschen kommerzieller geworden, man muss sich gut darstellen und.
Ja, ich glaube, dass also erstmal ist es vollkommener Quatsch zu sagen, dass heute die neue Politikergeneration nicht sagt, was sie denkt. Sie sagt es einfach anders. Und wir sind ja alle Kinder unserer Zeit. Ich bin halt anders groß geworden wie Menschen, die jetzt 30 Jahre jünger sind wie ich oder 40 Jahre jünger sind. So, und ich bin so ein Typ, ja Gott, ich sag, was ich denke, überlege ich mir aber schon, was ich sage. Ich meine, so dumm bin ich ja nur auch nicht. Ich glaube, dass eine ganz wichtige Sache ist, dass wir normal reden, dass wir mit einfachen Wörtern reden. Für viele Menschen ist doch Politik in ihrem täglichen Leben eine Nebensache. Und wir setzen immer so voraus, oft in Debatten, als wenn man alles weiß. Und deswegen finde ich, muss man Fremdwörter vermeiden, einfach sich ausdrücken. Und die Leute müssen merken, dass das, was man sagt, dass man das auch ehrlich meint, dass man das auch machen möchte. Und dann, glaube ich, kann man daraus auch ein bisschen machen.
Ja, ihr kommt beide vom Dorf, aus der Kommunalpolitik. Da sieht man es ja dann auch konkret und Joachim Gauck hat mal den bekannten Satz gesagt, unser Herz ist weit, unsere Möglichkeiten sind endlich. Leider wird das jetzt Wirklichkeit. Wie nimmst du das in der Kommune wahr?
Also erstmal nehme ich wahr, dass auch in den Regionen, zu denen ich unseren Kreis mal zählen möchte, die an und für sich gesund aufgestellt sind. Wir haben viel Mittelstand, wir haben ein reges Vereinsleben, wir haben überwiegend auch ganz intakte Familien. Und Nachbarschaftsverhältnisse. Selbst in diesen Bereichen hat es schon einen Strukturwandel gegeben, gerade im ländlichen Raum. Das ist dann irgendwann mal die Grundschule, die geschlossen wurde. Das ist vielleicht auch mal ein Krankenhaus, das geschlossen wurde. Oder das ist die Gastwirtschaft, die nicht mehr da ist, der Kaufmannsladen. Da ist unheimlich viel schon passiert im ländlichen Raum an Strukturwandel. Und dieses Gefühl, dass man in Teilen weniger hat als vorher und dass Dinge, die immer selbstverständlich waren, jetzt nicht mehr da sind, Das trifft jetzt eben auf neue Herausforderungen, über die wir sprechen müssen. Und da ist eine der Herausforderungen sicherlich die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommt, ist ein Thema. Andere mehr, aber der Strukturwandel, der fordert die Gesellschaft schon heraus, auch in sogenannten intakten ländlichen Räumen. Ja. Das ist ein Riesenthema.
Ja. Jetzt erzähl erstmal aus dem Alltag. Wie macht sich das wirklich bemerkbar, diese Überforderung? Mal ganz konkret in deinem Landkreis.
Ja. Das eine ist, wir haben seit einigen Jahren einen totalen Mangel an Wohnraum beziehungsweise an der Entstehung von Wohnraum. Es ist so, dass das Einfamilienhaus, das gerade auf dem Dorf ja für die Leute sowas wie der Traum im Leben, ne, ein Haus, ein Hund, ein Baum.
Weiter bleiben, ne?
So soll es auch weiter bleiben, aber es ist für viele wirklich unbezahlbar geworden. Das stellen wir gerade im Moment fest. Und das macht auch was mit den Menschen. Das macht auch was mit einer jungen Familie, wenn die feststellt, wir können uns recken und strecken, wie wir wollen, aber wir kriegen am Ende dieses Haus bei den Baupreisen und den Zinsen jetzt, kriegen wir das nicht mehr finanziert. Wir haben aber auch im Bereich der Mietwohnungen beispielsweise große Probleme. Und gleichzeitig haben wir eben bei mir im Kreis die Situation, dass jede Woche 40, 50 Flüchtlinge zugewiesen werden vom Land Niedersachsen und dass die Gemeinden sehen müssen, wo bringen sie die unter. Und da trifft im Grunde eine wachsende Nachfrage nach Wohnraum auf einen Stillstand in der Bauwirtschaft, in der Wohnungsbauwirtschaft. Das in Kombination, ganz praktisch gesprochen, führt zum Beispiel dazu, dass selbst in kleineren Orten momentan die Leute Schwierigkeiten haben, eine Immobilie zu finden oder eine Wohnung zu mieten. Und das sorgt dann eben auch für Gesprächsstoff vor Ort.
Und die Flüchtlinge unterzubekommen, funktioniert trotzdem noch?
Unterschiedlich. In manchen Gemeinden gelingt es noch dezentral. Die sagen aber auch, in 2, 3, 4, 5 Monaten ist irgendwann Schluss. Es gibt aber auch Gemeinden, die sind schon dazu übergegangen, Container aufzustellen. Es gibt auch Gemeinden, die haben schon Sporthallen gesperrt. Es gibt andere, die das angekündigt haben für die nächste Zeit. Und das ist natürlich etwas, das auch für sozialen Sprengstoff sorgt, wenn man dann dem Sportverein sagt, hör mal zu, deine Hallenzeiten stehen nicht mehr so zur Verfügung, du musst jetzt eine andere Halle teilen mit anderen Vereinen. Das ist nicht ganz ohne. Also ich würde sagen, 5 vor 12 ist ja das beliebte Bild, das viele benutzen. Das sagen wir aber schon seit Jahren. Ich würde sagen, wir sind schon einen Schritt weiter.
Wir müssen die Uhr wieder zurückstellen, sozusagen.
Wie auch immer, genau.
Karl-Josef Laumann, wir sind ja eigentlich ein Land, was Humanität groß schreibt. Aber wenn du überfordert wirst, besteht ja nicht die Gefahr, dass dann eben irgendwann niemandem geholfen ist, weil sowohl diejenigen, die hier sind und eigentlich mit offenen Armen da stehen, sagen, ich kann einfach nicht mehr und diejenigen, die kommen, auch nicht mehr richtig beschult und bewohnt werden
können. Ohne Frage ist das ja so, weil ich will mal vorweg sagen, ich stehe schon dafür ein, auch als Person, auch als Christ, dass Menschen, die hier sind, anständig behandelt werden. Auch jeder Mensch ist aus meiner tiefen Überzeugung ein Ebenbild Gottes und hat eine Würde. Aber wir müssen auch ganz den Realismus einfach mal sehen. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir in Deutschland klar auch im Grundgesetz geregelt haben, dass Menschen, die so verfolgt werden, dass sie Angst um ihr Leben haben müssen, hier aufgenommen werden, auch jede Chance kriegen, sich hier zu integrieren, auch mit ihren Familien, mit ihren Kindern. Aber wenn wir dieses große Gut erhalten wollen, was unsere Mütter und Väter in die Verfassung geschrieben haben, was ja im Übrigen alles Menschen waren, die Zeitzeugen der Judenverfolgung waren und mitbekommen haben, wie das so war, wenn andere Länder sie nicht mehr aufgenommen haben, dass sie dann schutzlos der Hitler-Systematik ausgeliefert waren. Das war ja, glaube ich, wohl der Grund, warum die so gedacht haben. Und das wollen wir ja auch, glaube ich, wirklich in unserer deutschen Staatskultur behalten. Aber da müssen wir auf der anderen Seite natürlich auch sagen, wer zu uns kommt, sicherlich auch aus Gründen, dass er in einem armen Land lebt, wo er schlechte Perspektiven hat. Aber das ist nicht das deutsche Asylrecht. Und ich finde, da müssen wir in der demokratischen Mitte Lösungen finden, wie wir das wieder stärker auf das deutsche Asylrecht zurückführen. Ich glaube, dann werden wir auch in der Bevölkerung eine gute Stimmung für die Aufnahme von Flüchtlingen behalten. Und ich habe schon das Gefühl, dass das kippt zurzeit. Einfach die Stimmung kippt. Und will das jetzt gar nicht so sehr an einzelne Beispiele festmachen. Aber wenn ich durch meinen Wahlkreis im Tecklenburger Land unterwegs bin, ist ja auch eine sehr ländliche Region, die Bürgermeister machen es oft jahrelang, sind schon länger im Amt, die sagen mir einfach, wir wissen es nicht mehr, wie wir es lösen sollen. Vor allem natürlich auch die Wohnproblematik. Man möchte es gerade in den ländlichen Gebieten auch gerne dezentral machen. Und nicht mit großen, mit vielen Menschen auf engem Raum an einer Stelle. Das funktioniert immer schlechter. Man muss auch sagen, Unsere Schulministerin in Nordrhein-Westfalen beneide ich nicht. Schauen Sie, die hat heute in ihren Schulen in Nordrhein-Westfalen 100.000 Kinder, wo wir vor zwei Jahren noch gar nicht wussten, dass die nach Deutschland kommen. Die brauchen alle einen Klassenraum.
100.000 in zwei Jahren zusätzlich in den Schulen?
Wir haben 100.000 zusätzliche Schülerinnen und Schüler über die Fluchtbewegung. Und ich sage immer, wir haben vor zwei, drei Jahren nicht gewusst, dass diese Kinder in Nordrhein-Westfalen zur Schule gehen. Wir konnten es also auch nicht planen. Alle diese Kinder brauchen Platz in der Schule, alle diese Kinder brauchen selbstverständlich einen Lehrer. Und deswegen muss man auch sehen, dass das natürlich unsere Systeme wirklich auch bis an die Kante ausschöpft. Jetzt will ich ganz klar sagen, wenn ein Flüchtlingskind in Deutschland ist, dann muss es haben wir es auch lieb und dann soll es auch zur Schule gehen. Also es geht jetzt nicht um das einzelne Kind, sondern es geht darum, dass wir als Politik erkennen müssen, hier ist eine Systematik, die wir mal ein bisschen loslösen müssen von einzelnen Gesichtern, von einzelnen Personen, die wir kennen, sondern wir müssen es in den System lösen. Weil ich glaube, dass ansonsten die Stimmung auch in der Mitte der Gesellschaft so wird, dass man sagt, na ja, wir wollen das nicht mehr. Und das wäre das Schlimmste und würde nach meiner Meinung auch nur der AfD in die Hände spielen. Und ich glaube, da sind wir als Christdemokraten uns alle einig, dass diese Partei nun wirklich nichts Gutes hat.
Jetzt hat Friedrich Merz gesagt, wir brauchen hier einen Pakt für oder gegen illegale Migration. Dem Kanzler das angeboten. In den 90er Jahren hatten wir mal so einen Fall, dass die Zahlen auch sehr hoch waren und dass man dann parteiübergreifend zusammengearbeitet hat. Ist das der richtige Weg jetzt?
Das ist der einzige Weg. Wir haben bei uns in der Kommunalpolitik, und das ist genau das, was ich so schätze an dieser Ebene, da spielen Parteien kaum eine Rolle, wenn es um solche Fragen geht. Wir haben Bürgermeister, die sind Mitglied der CDU, wir haben Bürgermeister, die sind Mitglied der SPD, wir haben viele parteilose Bürgermeister, wir haben im Kreistag fast alle Abstimmungen in diesen Angelegenheiten einvernehmlich und einstimmig in einem ganz sachlichen, ruhigen Ton, ohne jede Schärfe. Und wir sind uns alle einig, dass die Situation so, wie sie jetzt ist, nicht bleiben kann und sich dringend ändern muss. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass man diesen Zusammenhalt, auch dieses gemeinsame Verständnis für die Sache, das wir auf kommunaler Ebene haben, dass wir dieses gemeinsame Verständnis auch auf die höhere politische Ebene ziehen und einen Grundkonsens schaffen in der Bundespolitik, wo wir sagen, erstmal beim Lagebild, wir sind uns einig, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben und wir müssen gemeinsam etwas tun, unabhängig davon, wer gerade regiert und die Mehrheit hat. Das würde ich mir sehr wünschen. Das ist, glaube ich, auch der einzige Weg, um an einem so fundamentalen Thema etwas nachhaltig zu verändern.
Ja. Dann muss man natürlich darüber reden, was man konkret machen kann. Natürlich sind uns europäische Antworten am liebsten. Aber es ist einfach so, dass wir jetzt nicht mehr lange Zeit haben, aufgrund eurer Berichte.
Wir haben ja in den vergangenen Jahren immer wieder von europäischen Lösungen gehört, dass die kommen müssen. Das bleibt auch richtig. Ich glaube, das ist nicht falsch, die Aussage. Nur wir haben jetzt auch vergeblich gewartet viele Jahre auf solche Lösungen. Und ich finde, wir sind auch an einem Punkt angekommen, wo wir keine Denkverbote mehr brauchen bei dem, was wir vielleicht national oder auch vor Ort tun können. Was ich feststelle ist, dass wenn Flüchtlinge da sind, unabhängig von ihrer Bleibeperspektive, dann bleiben sie ja fast immer. Wir haben bei uns im Landkreis in diesem Jahr 38 Menschen abgeschoben. 38. Und das hat erheblich viel Kraft gekostet. Und da sind Leute darunter, wo ich sage, die hätten schon längst raus sein müssen. Da reden wir auch zum Teil über Straftäter. Wir reden aber auch über tragische Geschichten. Wir reden auch über Fälle, ein ganz konkreter Fall, der mich gerade sehr umtreibt, eine Familie aus Kolumbien, die ist eingereist, die hat keine Bleibeperspektive. Beide Eltern arbeiten. Der Unternehmer sagt mir, Marco, ich brauche diese Leute. Die arbeiten gut, die sind fleißig, die machen hier mit. Die zahlen für ihren Lebensunterhalt selbst, die bekommen keine Sozialleistung. Die Kinder integrieren sich toll in Kita und Schule, machen mit. Der Pastor sagt mir, eigentlich vorbildlich. Aber trotzdem müssen wir diese Familie dazu bewegen, freiwillig wieder auszureisen, weil sie keine Bleibeperspektive haben. Und wir haben andere Fälle von Leuten, die, wo wir sagen, mein Gott, die integrieren sich nicht, die machen nicht mit, die machen uns Probleme und die werden wir dann nicht los. Und deshalb ist meine erste große Bitte, dass wir, dass die Länder nach Möglichkeit dahin kommen, dass sie Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive gar nicht erst in die Fläche verteilen. Weil wenn die bei mir im Landkreis sind und die Gemeinde hat die untergebracht, eine Wohnung eingerichtet für die und die sind da angekommen, dann kriegen wir die auch im Falle eines Ablehnungsbescheides am Ende nicht wieder zurückgeführt, weil die Zahlen einfach zu groß sind. Kommen wir zurück auf die Zahl. 38 haben wir zurückgeführt in diesem Jahr. 1000 Flüchtlinge sind bereits in diesem Jahr in unseren Landkreis gekommen.
Ja, ja. Bei der Familie aus Kolumbien würde ich einfach mal empfehlen zu schauen. Ich bin mir sicher, dass die legal über das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz kommen
können. Das machen wir dann auch. Ja. Wir empfehlen denen das auch. Vor allen Dingen sagen wir denen, reist jetzt freiwillig aus, dann kriegt ihr keine Wiedereinreisesperre.
Genau.
Und dann reist aus. Kümmert euch um euer Visum, haltet Kontakt zum Arbeitgeber, haltet Kontakt zur Kommune und dann könnt ihr möglicherweise auch wieder zurückkommen.
Genau.
Aber es ist trotzdem etwas, das schmerzt und wo ich auch, die sind nun nicht lange da, muss man dazu sagen, aber wo ich auch sage, das ist für die Kinder beispielsweise und auch für die Eltern und für das gesamte Umfeld keine schöne Erfahrung. Aber uns bleiben da auch keine anderen Möglichkeiten.
Ja. Jetzt gibt's einen Punkt, worüber immer gesprochen wird, das ist das Thema Sachleistung. Du hast gerade ein, zwei andere Lösungen angesprochen, aber das Thema Sachleistung, dass selbst bei abgelehnten Asylbewerbern, die eigentlich ausreisen müssen, weiter Geldleistungen gezahlt werden. Ich meine, die Frage ist, warum sperren sich die Kommunen so und die Landkreise? Ist es das immer, was ich höre? Das muss man einfach mal ehrlicherweise zugeben. Ist es zu viel Bürokratie oder was ist der Punkt?
Ja, ich glaube, dass der entscheidende Punkt war in den vergangenen Jahren. Man muss sehen, unsere Ausländerbehörden sind alle maßlos überlastet. Die Mitarbeiter haben Überstunden ohne Ende. Das geht einher in allen Kommunen mit Fehlzeiten, mit Erkrankungen und ähnlichem mehr. Es ist schwierig, diese Stellen zu besetzen, weil natürlich auch die Bewerber auf dem Arbeitsmarkt wissen, Ausländerbehörde ist kein leichtes Geschäft. Da habe ich schwierigste Themen mit verschiedenen Sprachen und viel Druck. Und den ganzen Tag rufen die Asylbewerber an, sie stehen vor der Tür, sie wollen irgendwie eine Klarheit haben über ihren Aufenthaltsstatus. Also die Ausländerbehörden sind überlastet, die Sozialämter sind überlastet, unsere Jobcenter auch. Und mein Eindruck ist, dass daraus entstanden ist, dass viele Bürgermeister und Landräte gesagt haben, wir können das mit den Sachleistungen nicht stemmen. Deshalb braucht es eine einfache Lösung. Nach meiner Überzeugung müssen wir die Anzahl der Faktoren, die Menschen auf der Welt dazu bringen, nach Deutschland zu kommen, unbedingt reduzieren. Die dürfen sich gar nicht erst auf den Weg machen in so großer Zahl. Und deshalb ist das Thema Sachleistung so wichtig, weil es eben einen Unterschied macht, ob ich eine Chipkarte habe, mit der ich im Supermarkt meine Lebensmittel und die Dinge des täglichen Bedarfs einkaufen kann, oder ob ich Geld bekomme, über das ich frei verfüge. Das ist attraktiver. Geldleistungen sind attraktiver. Und wenn wir sagen, wir müssen Deutschland im Vergleich zu europäischen Nachbarstaaten unattraktiver machen als Zielland, dann müssen wir diesen Weg der Sachleistung beschreiten. Aber nicht jeder Landkreis für sich mit seinem System, sondern dann brauchen wir kluge Systeme auf Landes- und Bundesebene, die jeder Landkreis dann später nutzen kann.
Marco Priez spricht sich aus für Sachleistungen. Und wie könnte man es umsetzen? Bräuchte man wahrscheinlich ein bundeseinheitliches System, ne? Dass jetzt nicht wieder jeder Landkreis anfängt, eigene Karten, eigene Schnittstellen, eigene Systeme, also eigene Bürokratie aufzubauen.
Jeder Landkreis schon gar nicht. Das würde niemals funktionieren. Das ist insgesamt ein Thema, das uns bei der Digitalisierung sehr hemmt. Der Föderalismus, der an und für sich etwas Gutes ist, den ich auch sehr schätze, auch dieses Miteinander von Bund und Ländern, das finde ich, zeichnet Deutschland auch aus. Aber an bestimmten Stellen, etwa bei der Digitalisierung, wird das zum Hemmschuh, weil jedes Bundesland macht was für sich. Und ich bin der Meinung, für so eine Aufgabenstellung muss es doch ein System geben, auf das alle zurückgreifen können.
Gut, also einfach mal machen.
Genau.
Karl-Josef Laumann, hier war gerade das Thema Kolumbien. Es geht um das Thema Arbeit. Es gibt viele Menschen, nicht nur Zugewanderte, auch andere, die in Deutschland eigentlich arbeiten könnten. Man hört ja hier und da, dass selbst die Gastronomie nur noch an bestimmten Tagen aufmacht, mittags schließt und so weiter. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass es da so ein Dismatch gibt. Also, dass es so richtig nicht funktioniert. Du bist Arbeitsminister in Nordrhein-Westfalen. Was läuft da schief?
Ja, es ist auf jeden Fall ohne Frage so, dass wir immer noch relativ viele Menschen haben, die auch schon sehr lange arbeitslos sind. Jetzt will ich nicht verkennen, dass darunter auch Menschen sind, die auch andere Probleme haben, wie das Problem der Arbeitslosigkeit. Man muss ja einfach sagen, wir haben uns in Deutschland ja mal vor vielen Jahren entschieden, eine relativ hohe Hürde bei der Erwerbsunfähigkeitsrente zu machen. Wir haben viele Leute in Deutschland in der Langzeitarbeitslosigkeit, die werden in Holland längst verrentet. Das muss man auch mal sagen, weil wir die arbeitsmarktbedingte Erwerbsunfähigkeitsrente abgeschafft haben. Aber dennoch, wir haben da einfach Menschen, die, glaube ich, wir müssen einfach unsere Behörden, die Jobcenter ganz eindeutig, sie müssen wieder mehr in die Vermittlung. So, das hat ja auch eine Geschichte. Wir haben Corona gehabt, da hat man auch Kontakte gemieden. Dann haben wir politisch entschieden, die Solo-Selbstständigen sollen alle in die Grundsicherung. Wir wollten, dass da keine Vermögensüberprüfungen stattfinden. Also haben wir den Jobcentern gesagt, prüft gar nichts mehr, weil wir nicht wollten, dass bei Solo-Selbstständigen geprüft wird. Müssen wir ja auch mal ehrlich so zugeben. Und dann habe ich den Eindruck, haben die nur noch ausgezahlt. Dann haben wir das Kurzarbeitergeld ganz nach oben gedrückt. Das musste auch von der Verwaltung irgendwie gemacht werden. Und ich finde, wir müssen jetzt mal so einen Punkt setzen und sagen, Leute, wir müssen jetzt wirklich wieder uns ganz stark um die Vermittlung kümmern. Und das ist hat auch wieder mit Akzeptanz für den Sozialstaat zu tun. Wenn also der Gastwirt sagt, ich kann nur noch Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag aufhaben, weil ich für die anderen Tage kein Personal habe. Oder die Leute sagen, ja, ich mache dir das Catering, aber ihr müsst das schon selber bedienen, weil ich da kein Personal daneben stellen kann. Das sind ja alles Sachen, die wir jetzt jeden Tag, wenn man sich mal ein bisschen umhört, hört. Und das sind ja viele Arbeiten, wo ich jetzt nochmal ganz platt sage, das sind keine Raketenwissenschaften. Das muss man nur machen wollen. Dann müssen wir auch sehen, dass wir das hinkriegen. Und ich habe mir jetzt ganz schwer vorgenommen, wir sind ja in der Landesebene auch da verantwortlich. Wir haben ja die Fachaufsicht über die kommunalen Jobcenter. Das sind ja ein Drittel der Jobcenter in Deutschland, auch bei uns in Nordrhein-Westfalen. Ich habe die sehr stark in Landkreisen, ich habe sie aber auch in ein paar großen Städten. Und ich möchte mich jetzt wirklich mal mit den Landräten, mit den Oberbürgermeistern zusammensetzen, mit ihren Sozialdezernenten, was wir denn tun können, dass wir da wieder stärker auch mal eine Offensive machen über einen längeren Zeitraum, um einfach mal zu gucken, kriegt man da was hin? Ich finde, wir müssen es einfach mal machen. Ich kann euch nicht sagen oder keinen sagen, ob wir da erfolgreich sein werden. Aber wir müssen jetzt einfach mal sagen, wir machen jetzt hier mal einen Schwerpunkt, wir machen es einfach mal und gucken, was passiert und werden das auch natürlich auch begleiten, dass wir nachher über die Ergebnisse berichten können. Also das finde ich jetzt an. Und dahinter steckt ja nicht für mich die Vorstellung, dass ich jetzt die Leute irgendwie drangsalieren will, sondern wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen eine Fachkräfteoffensive. Aber ich finde, ganz wichtig ist, dass die Fachkräfteoffensive in Deutschland auch so ist, dass die Menschen, die hier leben und nicht im Arbeitsmarkt integriert sind, nicht sehen, jetzt holen sie überall woanders Leute her und ich habe immer noch nichts. Sondern ich möchte, dass die Menschen, die hier sind, auch das Gefühl haben, das ist den Staat nicht ganz egal, wie es mir geht. Und ich sage mal eins, als jemand, der sehr, sehr lange Sozialpolitik macht, ich kann Armut nicht mit Sozialleistungen bekämpfen. Ich kann Armut nur bekämpfen, wenn ich Menschen in eine Arbeit bringe, wo sie auch eine Möglichkeit haben, durch Fleiß aufzusteigen. Verdammt nochmal, das ist doch ein vernünftiges Menschenbild. Nicht mit Schecks Sozialpolitik zu machen, sondern Sozialpolitik zu machen über Teilhabe. Ich meine, jetzt mal, es hören uns jetzt ja viele Leute zu. Wenn du morgens wach wirst und du hast keinen Grund aufzustehen, weil du nirgendwo erwartet wirst, das ist doch schrecklich.
Ja. Unwürdig.
Und das ist doch nicht das Leben, wie wir uns das als Christen vorstellen. Dass man sich in der Gesellschaft engagiert, dass man durch Arbeit ein Selbstwertgefühl hat. Ich glaube, selbstverdientes Geld ist ganz was anderes wie bekommenes Geld. Auch in der Wertschätzung, wenn man es ausgibt und wenn man sich darüber freut, dass man sich davon auch mal was kaufen kann, was einen Freude macht. Und deswegen bin ich da so hinterher. Auch wenn Menschen es vielleicht ein bisschen verlernt haben, weil sie viele Jahre Pech hatten. Ich finde, wir müssen sie an die Hand nehmen und in Arbeit bringen. So, und jetzt habe ich in meinem langen politischen Leben zum ersten Mal die Situation, dass wir Jobs haben. Dass wir Jobs ohne Ende haben. Und wenn jetzt ein Arbeitsminister diese Chance nicht nutzt, die Leute da hinzukriegen, ja, ich finde, dann hat er irgendwie seinen Posten verfehlt.
Starkes Statement. Mensch, also wirklich toll. Es gibt Länder, die gehen noch einen Schritt weiter. Dänemark und die Niederlande. In Dänemark musst du nach 6 Monaten einen Job annehmen, wenn du arbeiten kannst. Und nimmst du den nicht an, musst du gemeinnützig tätig sein. Und da geht es immer schnell auf die Kommunen zu. Wir hatten diese Debatte mal vor 10, 15 Jahren. Da haben die Handwerker gesagt, die nehmen uns alle die Jobs weg. Das Thema ist, finde ich, jetzt mehr oder weniger durch. Und da ist die Frage, wärt ihr in der Lage, im Landkreis, wärst du in der Lage, gemeinnützige Tätigkeiten anzubieten? Was ja auch positiv ist, also wie Karl-Josef Laumann sagt, man gibt den Menschen einen Sinn, ja, des Tagesablaufs und fühlst dich auch toller, wenn du abends nach Hause kommst und hast was gemacht. Wäre das in Deutschland so wie in Dänemark umsetzbar?
Zumindest sollten wir mal in die Richtung denken und auch handeln. Ich kann mich gut daran erinnern, ich habe mal als Schüler in den Sommerferien beim städtischen Bauhof gearbeitet und zu der Zeit, das ist jetzt natürlich schon ein bisschen her, ich glaube 20 Jahre her, zu der Zeit gab es die 1-Euro-Jobs. die gibt es ja in dem Sinne so nicht mehr und die wurden ja auch durchaus kritisch diskutiert, aber ich habe damals erlebt, wie zwei Leute, die mit mir dort gearbeitet haben, als 1-Euro-Jobber, die SGB II bekommen haben, wie die...
Es war ja eigentlich kein 1-Euro-Job, man hat ja nebenbei noch Leistung bekommen.
Natürlich, genau. Man hat den Euro zugezogen, es war auch nicht 1 Euro, sondern 1 Euro irgendwas. Genau. Aber Fakt war, diese Leute haben das erste Mal in ihrem Leben gefühlt, wie das ist, morgens anzukommen beim Bauhof, eingeteilt zu werden, mitgenommen zu werden. Und wenn es nur die Beete waren, die sie gemeinsam mitgemacht haben, sie wurden gebraucht und sie haben sich integriert gefühlt. Und diese beiden Leute haben auf mich den Eindruck gemacht, die waren noch nie so stolz in ihrem Leben. Mhm. Und das Gefühl, das ist ein bisschen abhanden gekommen. Und ich möchte schon zum Bürgergeld ganz klar auch Kritik äußern aus Sicht eines Landkreises. Wir haben auch ein Jobcenter. Und es ist für auch für die Mitarbeiter in diesem Jobcenter kein Geschenk, was da passiert ist mit der Bürgergeldreform, weil wir feststellen, wir haben nicht die Möglichkeiten, auf die Leute so Einfluss zu nehmen, wie wir es gerne hätten. Wir haben keine Sanktionsmöglichkeiten, wenn Leute Arbeitsgelegenheiten nicht annehmen, wenn sie nicht zu Schulung gehen, nicht zu Kursen gehen. Wir können da nicht eingreifen. Das ist etwas, das ist schwierig. Ich fand den Grundsatz fördern und fordern immer richtig. Und ich glaube, wir müssen auch stärker wieder diese Richtung denken. Denn was ich tagtäglich höre, wenn ich im Landkreis unterwegs bin und auch in meinem Freundeskreis sehe, wo viele Leute auf dem Bau arbeiten als Handwerker, die jeden Morgen um 5 aufstehen, um 5:30 das Haus verlassen, nie ihre Kinder in die Kita bringen oder morgens zur Schule verabschieden können. Diese Leute haben kein Verständnis dafür, dass sie Tag ein, Tag aus hart arbeiten und am Monatsende gefühlt oder tatsächlich nicht sehr viel mehr haben als Leute, die dauerhaft in Sozialleistungsbezug sind mit mehreren Kindern und sich in dieser Situation eingerichtet haben. Und das zu durchbrechen, das geht von beiden Seiten. Man muss Angebote machen. Dazu gehören solche, die gehören auch Fördermaßnahmen, dazu gehören Arbeitsplätze, dazu Ausbildungsplätze oder auch Möglichkeiten, sich anderweitig zu engagieren. Aber man muss auf der anderen Seite auch ein Instrument haben, um im Zweifel mal nachzuhelfen. Und dieses Instrument haben wir nicht. Das ist nicht gut und ich glaube, dass das für viele Leute dazu beiträgt, dass sie momentan den Eindruck haben, es geht nicht gerecht zu in diesem Land. Und dieses Gefühl kann ich unter den Teppich kehren und ich kann es abweisen und kann sagen, das ist eben so. Mhm. Oder ich kann das als Politik ernst nehmen und nach Lösungen suchen, wie wir das wieder ein Stück zusammenbringen.
Absolut, das ist auch das, was uns wiedergespiegelt wird und deswegen erarbeiten wir auch einen Reformvorschlag für das Bürgergeld. Ich finde schon den Begriff irreführend, weil er suggeriert, dass es jedem Bürger zusteht. Ich würde gerne in die Schlussrunde kommen. Das Thema ist hier einfach mal machen, bevor wir gleich noch eine Runde kickern. Ich war gestern Abend wieder auf einer Veranstaltung. Gestern Nachmittag habe ich mit einem Unternehmer gesprochen, aber auch mit Bürgern. Die haben einfach das Gefühl, und deswegen will ich es nochmal ansprechen, wir hatten das ja auch heute, dass sie in Bürokratie ersticken, überreguliert werden, dass dieses Land sich zu Tode reguliert. Und Karl-Josef, du bist ja ein Mann, der nicht labert, sondern einfach macht. Wie kommen wir da raus? Wenn wir da nicht rauskommen, dann war's das. Dann können wir einpacken im Vergleich zu anderen Ländern, die Aufbruch und Erneuerung wollen. Wie schaffen wir das?
Also ich bin jetzt ja auch schon etwas länger Minister. Und desto älter ich werde, desto ungeduldiger werde ich, weil ich immer nur höre, was nicht geht. Selbst ich. Und ich glaube wirklich jetzt erst einmal, unser ganzer öffentlicher Dienst ist ein bisschen getrimmt, erstmal einem Minister immer aufzuschreiben, warum das, was er will, nicht geht. Also nie so diese Denker haben, wir machen jetzt mal, sondern diese Denker haben, naja, wir müssen alle Risiken betrachten und dann kommst du natürlich auch zum Ergebnis und lass es besser, wie es ist. Jetzt gar keine Beamtenschelte oder so. Aber das hat sich bei uns ganz schön, glaube ich, so in das System festgefressen. Dann ist es natürlich so, wir haben auch wirklich verdammt viel geregelt. Und in Deutschland muss alles kontrolliert werden. Bei Corona habe ich ja immer gemerkt, wenn du mal was nicht geregelt hast, hattest du ja spätestens 2 Tage später die ganzen Leute gegen dich, weil es nicht geregelt hattest. Das muss man ja auch mal in aller Deutlichkeit sagen. Die Leute wollten ja bis ins kleinste Kleinigkeit, dass wir alles regeln, damit sie dann eben diese Regeln befolgen und denken, dann haben wir alles richtig gemacht. Ich glaube, will das mal so ausdrücken, im Gesundheitswesen, wo ich mich sehr gut auskenne, ist die Bürokratie ja auch groß. In Krankenhäusern, in Altenheimen und so weiter. Ich glaube, dass die Wahrheit eine Misstrauenskultur ist, die in unserem Land entstanden ist. Zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern, zwischen was weiß ich alles. Und wenn wir, und ich glaube einfach auf diese Frage des Misstrauens, da wächst einfach nichts Gutes. Es bringt immer mehr Kontrollen. Und deswegen finde ich, müssen wir Christdemokraten mal einen Ansatz haben und versuchen, da durchzusetzen, wo wir regieren. Und dann müssen wir auch Gesetze schlanker machen. wo wir sagen, wir gehen erstmal davon aus, dass die Menschen vernünftig sind. Und ihnen was zutrauen. Und nicht alles regeln. So, und dann glaube ich, kriegen wir auch wieder Entscheidungsfreiheiten, dass der Landrat mehr entscheiden kann in seinem Landkreis. Der Bürgermeister mehr vor Ort entscheiden kann. Wir auch vielleicht in den Ländern mal ab und zu ein bisschen mehr entscheiden können, da wo wir zuständig sind, wie wir es heute kennen. Das heißt aber, der Bund muss sich dann auch mit abschließenden bundesstaatlichen Regelungen, wenn ich das mal so sagen darf, ein bisschen mehr zurückhalten. So, und dann gibt es eine andere Grundsatzfrage. Die müssen wir im Sozialbereich einfach entscheiden. Unsere Sozialgesetze sind deswegen so kompliziert, weil wir die Einzelfallgerechtigkeit im Blick haben. Und wenn du das im Blick hast, dann bist du kompliziert. So, man kann auch eine andere Gesetzgebung machen und sagen, wir machen es gröber,
pauschaler.
Es geht dann aber auf die Einzelfallgerechtigkeit. So, und da muss man, finde ich, in der Gesellschaft drüber reden. Was wollt ihr? Wollt ihr einfach? Dann ist nicht mehr die Einzelfallgerechtigkeit in dem Umfang gewährleistet wie heute. Oder wollt ihr es wie heute? So, und ich würde mal sagen, dass man das aushalten muss, so eine Debatte. Es gibt für beides, finde ich, Gründe, es so zu machen, dass zum Beispiel der VdK heute so viele Mitglieder hat wie noch nie, liegt ja daran, dass er eine sehr gute Arbeit macht in der Beratung der Menschen, wenn sie durch Sozialrecht müssen. Bis hin zu Rechtsvertretungen vor unseren Sozialgerichten. Ja, man kann das so machen. Ich meine, die kleinen Leute können mit einem geringen Beitrag für den VdK oder auch für den SoVD, das ist ja der andere Verband in diesem Bereich, wie Sie bewusst jetzt beide nennen, kann man natürlich jetzt sein Recht durchsetzen. Aber es bindet Gerichte, es bindet Gutachten.
Ja, dafür ja, braucht es also natürlich auch mutigen Politiker.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Ich finde, die CDU soll jetzt auch beim Grundsatzprogramm mal überlegen, wollen wir Sozialgesetzgebung etwas pauschaler, damit es wieder durchschaubarer wird. Ich wäre dafür. Man muss ja auch nicht sofort es so total pauschal machen. Aber wisst ihr, wo ich hin will?
Ja.
Bisschen
ja.
Einzelfallgerechtigkeit ja. weg. Aber das Wichtigste ist, das sage ich mal, es kann einfach nicht sein, dass wir wirklich diese Misstrauenskultur haben. Ich habe in Corona festgestellt, dass wo wir den Impfstoff, den ersten Impfstoff hatten, wo wir ihn dann an die Arztpraxen gegeben haben, da haben ganz viele gesagt, wie kannst du das an die Arztpraxen geben, die werden mit dem Impfstoff nicht die schlimm Kranken impfen, sondern werden es, was weiß ich, ihren Privatpatienten geben. Es ist nicht passiert. Die Ärzte haben es in aller Regel der Fälle in ihren Praxen, die Leute, wo sie Angst haben, wenn sie Corona kriegen, dass die dann totgehen, als allererste geimpft, weil sie Ärzte sind, weil sie auch ein Gewissen haben. Und das hat mir gezeigt, wieso ist eigentlich diese Misstrauenskultur? Und ich finde, CDU-Leute müssen immer sagen, wir sind gegen Misstrauen, wir trauen den Leuten was zu. Die Menschen haben ein Gewissen, wir haben in einer Gesellschaft Werte und darauf verlassen wir uns auch ein bisschen.
Ja, super. Marco, wie ist das bei dir, Thema Bürokratie, Überregulierung? Wir haben uns schon mal getroffen. Das war ein Hammerabend, wie du berichtet hast, wie lange das dauert, um einen Kita-Anbau zu errichten und vieles mehr. Was muss getan werden, damit wir endlich mal da rauskommen aus dieser Überregulierung und Bürokratisierung?
Wir brauchen dringend mehr Gestaltungsspielräume vor Ort und Entscheidungskompetenzen. Ich stelle gerade den Haushalt auf für nächstes Jahr bei uns im Landkreis. Wir geben über 400 Millionen Euro aus. Und der Anteil zum Beispiel der Sozialleistungen an unserem Haushalt wächst auf von 60% auf 64%. Das heißt, die Gestaltungsspielräume außerhalb dieser Bereiche, die schrumpfen mit jedem Haushalt. Und ich muss zum Beispiel diskutieren, kann ich für unsere Kreisfeuerwehr eine Investition tätigen, damit die eine Drohnengruppe aufbauen, um bei großen Brandeinsätzen eine Drohne einzusetzen, damit Feuerwehrleute nicht ihr Leben riskieren. Diese Frage muss ich mir dann stellen, kann ich mir das leisten, weil mein Haushalt derartig eingeengt ist, auch zum Beispiel durch Kosten der Jugendhilfe und ähnliches mehr. Also wir brauchen Gestaltungsspielräume vor Ort und ich würde mir wünschen, dass wir weniger Förderprogramme haben beispielsweise, weniger Förderprogramme, dafür mehr Geld.
Geld und ihr entscheidet.
Und wir entscheiden dann so selbst, dann kann der Bürgermeister entscheiden, macht er den Schulhof oder macht er den Sportplatz.
Und der steht dann in der Verantwortung.
Genau, und wenn das dann nicht läuft und wenn die Leute es gut oder schlecht finden, dann hat er vor Ort dafür die politische Verantwortung.
Exakt.
Aber dann können die Bürger auch mit ihrem Verantwortlichen darüber reden und nicht mit einem Fördermittelgeber irgendwo in Berlin oder Bonn. So, das wäre
ein ganz gut. 5 Millionen bekommen für Bildung, für Schulen, für Kita und dann könnt ihr entscheiden, wo es am besten aufgehoben ist und nicht diese ganze
Förderproblematik. Das wäre auch für die Bundespolitik ein einfacher Schritt und auch für die Ministerien würde uns allen viel Papierkram
erspart. Das nehmen wir auf ins Grundsatzprogramm der CDU Deutschlands und deswegen haben wir uns auch heute getroffen. Vielen Dank, Karl-Josef Laumann, Marco Prietz. Ich bedanke mich bei allen Audio-Zuhörern fürs Zuhören. hören. Wir sehen uns in wenigen Wochen wieder. Die Gesprächsgäste stehen schon. Es wird wieder richtig gut. In diesem Sinne, Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald.
Das war Einfach mal machen, der Podcast mit Carsten Linnemann. Danke fürs Zuhören. Fragen und Feedback gerne an podcast@cdu.de.